Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Tunnel nach nirgendwo. Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Wir besprechen hier das schwarze Loch. Das schwarze Loch hinein, hinein, hindurch und darüber hinaus ewiges Leben. Das schwarze Loch, der Disney Science Fiction Film von 1979. Das ist einer dieser Filme, die mich schon seit meiner Kindheit begeistern, faszinieren, begleiten und ganz stark meine Liebe für Science Fiction geprägt haben. Das geht meinem Gast, der heute bei mir ist, dem lieben Frank, ganz ähnlich. Ich habe den Film damals, das haben wir im ersten Teil rekonstruieren können, wahrscheinlich 1986 zum ersten Mal gesehen, als er in der ARD Erstausstrahlung hatte. Frank, der das Glück hatte, etwas älter zu sein, konnte den schon 1980 im Kino sehen. Ich bin sehr neidisch. Das bin ich häufig auf ältere Menschen, weil die Filme schon sehen konnten, die ich dann erst später irgendwo in der Videothek entdecken durfte. Aber den kannte ich aus dem Fernsehen und das war eins dieser ganz großen, großen Momente. Der Film stammt von 1979, hat einen fantastischen Soundtrack von John Barry. Wir hatten schon im ersten Teil darüber gesprochen und hatten da auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen der Ouvertüre, das war das, was ihr gerade von mir gehört habt, und dem Main-Title, das ist das, was ihr dann am Ende hören werdet. Alles von mir gespielt. Wenn ihr die Originale hören wollt, geht mal zurück in den ersten Teil der Besprechung, findet ihr auch hier in der Mediathek. Und hatten da so die Unterschiede ein bisschen rausgearbeitet, die zwei Kräfte, die da in diesem Film wirken. Zum einen ist das eigentlich ein Katastrophenfilm oder sollte es ursprünglich mal sein. Diese ganze Welle an Katastrophen, Towering Inferno und so weiter, war damals noch sehr prägend. Zum anderen kam da kurze Zeit davor ja auch Star Wars ins Kino. Und auch das wiederum hat diesen Film sehr stark geprägt. Das ist also so eine Mischung aus Star Wars und Katastrophenfilm geworden. Trotzdem ist diese Mischung sehr faszinierend und wir haben, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich euch sagen? Ihr habt wahrscheinlich den ersten Teil gehört. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es in dem Film geht, falls ihr das schon wieder vergessen habt. Ein Raumschiff mit einer relativ kleinen Besatzung findet in den Tiefen des Alls ein riesiges schwarzes Loch vor und vor diesem schwarzen Loch ein düsteres, dunkles, verlassenes Raumschiff, das es irgendwie schafft, der Anziehungskraft dieses schwarzen Lochs zu trotzen. Die Palomino, das kleine Raumschiff, kann sich gerade mit letzter Kraft auf die Cygnus, das große Raumschiff, retten. Die Cygnus ist ein Raumschiff, das vor 20 Jahren mit derselben Mission aufgebrochen war, Leben im Weltall zu finden und verschollen ist. Und auf der Cygnus finden sie nur noch einen einzigen überlebenden Menschen dieser Besatzung vor, den exzentrischen, genialen, verrückten Wissenschaftler Dr. Hans Reinhardt, der dort mit einem Heer von eigenartigen Robotern seit 20 Jahren alleine am Rand dieses schwarzen Loches lebt und ihnen erklärt, dass er auch vorhat, in das Loch hineinzufliegen. Hinein, hinein, hindurch, hindurch, darüber hinaus. Allerdings stellt sich heraus, dass sie finden heraus, dass die Crew mitnichten im Weltall verschollen war, nachdem sie, wie Reinhardt sagt, nach einer Havarie zur Erde aufgebrochen sind, sondern dass Reinhardt sie nach einer Meuterei zu seelenlosen, willenlosen Roboterdrohnen umgewandelt hat. Es kommt ein großer Showdown, es wird alles sehr dramatisch, Schießereien und Heldentode und sinnlose Tode und was nicht alles und Meteore, die durch das Raumschiff brettern und allen Kräften der Physik widersprechen und so weiter. Am Ende schaffen sie es dann, also zumindest die überlebenden vier Besatzungsmitglieder der Palomino, alle anderen inklusive Hans Reinhardt sind hops gegangen, schaffen es dann, ja, sich vom Schiff zu retten. Die Palomino ist kaputt gegangen, als Harry Booth, der Feigling, gespielt von Ernest Borgnine, großartig, seine Haut retten wollte und damit nicht nur seine Haut, sondern auch die Palomino zerstört und auch dummerweise die Cygnus stark beschädigt hat, die dann nicht mehr ins schwarze Loch fliegen kann, weil sie kaputt gemacht wird von bösen Meteoren. im Film Meteoriten, ja, die Wissenschaft. Sie schaffen es, sich an Bord dieses kleinen Scoutschiffs zu flüchten, das dummerweise Hans Reinhardt vorprogrammiert hat, und hilflos müssen der Captain, der erste Offizier, Dr. Kate McRae, und der drollige Roboter Vincent mit dem Schiff ins schwarze Loch hineinfliegen, hinein, hindurch und darüber hinaus. Durch eine eigenartig metaphysische, beeindruckende Höllen- und Himmelversion und am anderen Ende halt wieder raus. Das ist so grob die Geschichte zusammengefasst. Wir hatten über so vieles geredet. Ich springe einfach am besten an die Stelle, wo wir aufgehört hatten, die ketzerische Vermutung, wir könnten uns den Film kaputt reden, indem wir Kritik an vermeintlichen Fehlern üben. Sowas kann nicht passieren. Aber ich werde jetzt trotzdem an der Stelle einfach weitermachen. Ich freu mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß. Ich bin Felo, bei mir ist Frank und wir reden über Das schwarze Loch von 1979.
Wir dürfen nicht so lange über diesen Film sprechen, nachher mag ich den nicht mehr.
Wir machen uns den Film kaputt. Nein, ich glaube, ganz ehrlich, das kann nicht passieren, zumindest bei mir nicht. Aber
dieser Film. Auch die Schauspieler sind eigentlich unglaublich gut, besonders auch die Stelle, wo Kate erfährt, wer die Leute um sie rum sind, weil sie ja, das ist ja auch noch so eine interessante Sache, dass sie Telepathie hat, mit der sie sich mit Vincent unterhalten kann, mit einem Roboter telepathisch kommunizieren, ist ja auch mal was Ungewöhnliches. Mhm. Und als sie das erfährt und sich umguckt, das fand ich gut geschauspielert auch von ihr, dass sie nur durch das Rumgucken siehst, was sie gerade denkt und wie entsetzt sie gerade ist, ohne dass sie gerade irgendwas sagen muss dazu.
Ja, vor allem, weil du den Dialog zwischen ihr und Vincent ja nie hörst. Das ist tatsächlich telepathisch, aber du hörst nicht die Gedanken. Du hörst, dann wird dann so ein Soundeffekt drüber gelegt, das ist so ein Surren und du siehst ihre Augen und du siehst Vincents Augen, in denen kleine Blitze zucken. Aber den Dialogaustausch, den hörst du nicht. Aber du siehst an dieser Stelle ihre Reaktion, ihre Mimik. Und das ist, wie du sagst, großartig. Das ist ganz toll. Das ist auch sehr eindrücklich.
Die Schauspieler waren sowieso gut, abgesehen von den beiden Piloten, Ernest Borgnine, Maximilian Schell und auch die Yvette Mimieux und Anthony Perkins, das sind ja nun wirklich Charaktergesichter, da verwechselst du keinen und die sind, machen diesen Film auch groß, schon als Schauspieler.
Ja, Harry Booth, der Feigling, Harry ist einer der prägendsten Science-Fiction-Figuren für mich, weil der wirkt wie ein Fremdkörper in dieser Crew und gehört trotzdem rein, weil er diese Crew interessant macht. Das ist der kleine, stämmige, alte Typ mit dem Schnauzbart und dieser komischen dieser Schmalzwelle und dem Pulli. Der hat einen Pulli an, einen Strickpulli. Die anderen haben
Uniformen an, der hat so einen
Pulli an. Und der läuft rum und erforscht und der ist so was neugierig, so halt der Reporter, der mal rausfinden will, was hier los ist, der sofort die Möglichkeit sieht, wir könnten das Schiff in unsere Gewalt bringen, das wird uns Ehrungen einbringen und dann bringen wir das zu Hause, wir werden berühmt und dann, wenn er merkt, das ist gefährlich, das können wir nicht machen, bist du wahnsinnig, wir müssen weg, und dann verrät er die anderen.
Dass wir hier wegkommen.
Und täuscht dann vor, dass er sich das Bein gebrochen hat, um dann ganz schnell alleine versuchen, mit der Appellomie abzuhauen. Das ist eine tolle Figur. Man braucht so jemanden. Man braucht jemanden in einer Crew, der so ein bisschen wie heißt das bei Lost in Space, dieser Dr. Smith oder so, den Bösen in der eigenen Crew, der eigentlich halt so ein bisschen der Unruhestifter ist. Das ist so ein bisschen Harry Booth. Er ist diese schräge Type.
Er ist ja nicht böse, aber er ist
schräg.
Er ist so feige.
Er ist nicht der Held, der die anderen sind. Die anderen, das sind alles hehre, das sind hehre Gestalten mit hehren Motiven. Das sind die beiden Astronauten. Astronauten sind sowieso immer so ein bisschen heldenhaft, obwohl der Captain eigentlich eher vorsichtig ist. Wenn es ein Risiko ist, dann will er es lieber nicht eingehen, auch wenn es was zu erforschen gäbe, aber Charlie ist, das ist so Nummer eins, der Draufgänger, der gerne Action hat, aber an Bord bleiben muss. Da verlässt der Captain das Schiff. Und dann die Wissenschaftler und alles, das sind alles Leute, die sagen, ja, ne, das sind Heldenfiguren, die können wir ins Weltall schicken. Und dann packt man denen noch den kleinen, stämmigen Harry Booth dazu. Da haben wir jemanden an Bord, der das Klo verstopft und heimlich auf der Toilette raucht. So, so wirkt der. Der wirkt so.
Ja, tatsächlich auch. Wie so ein Reporter halt. Ja. Aber aus den 50ern eher.
ja, genau. Der hätte auch einen Hut auf und ein Hutband, selbst dann der Presseausweis. So ein schmieriger kleiner Reporter mit einer dicken Zigarre im Mundwinkel.
Ja, das so passt das ja. Mhm. Und der Alex Durand, der Wissenschaftler, der ist noch ein bisschen dazwischen. Der ist nicht feige, aber der wollte ja sogar da bleiben, der ist einfach neugierig. Das ist ein neugieriger Wissenschaftler, will alles erfahren. Der kriegt zwar alle Dokumente, damit er das darüber berichten kann, aber er wird lieber mitfliegen, um alles selbst zu sehen.
Der ist halt auch einfach nicht von dieser Welt. Das ist ein reiner Wissenschaftler. Für den ist die Wissenschaft, die Erkenntnis alles. Der ist aber auch, der verehrt halt auch Reinhard. Das ist eine Heldenverehrung. Für den ist das eine Heldenfigur. Und die Art, wie Anthony Perkins das spielt, wenn sie da beim Abendessen sitzen und du merkst, wie Alex wirklich Fanboy ist. Der ist in dem Moment, wo sie da beim Abendessen Fanboy ist, der total überfordert von der Gegenwart, in der Gegenwart seines großen Helden zu sitzen, den Toast, den er ausbringt. Mir ist wirklich heute, als ich das gesehen habe, zum ersten Mal aufgefallen, Anthony Perkins sieht in dieser Szene aus wie Loriot. In ganz vielen seiner Sketchen, wenn Loriot überfordert ist, der hat auch eine gewisse Ähnlichkeit vom Gesicht her, vollkommen unbeholfen gibt der Toast aus und weiß nicht, wie er antworten soll, schaut nach links und rechts, stellt das Glas wieder hin, nimmt das Glas. Der ist einfach, das ist so jemand, der hat eigentlich keine großen Social Skills, aber wahrscheinlich große, das ist ein Wissenschaftler, aber jemand, der im echten Leben, der muss im Elfenbeinturm sitzen und forschen. Aber jemand, dem man tatsächlich hohe, vielleicht nicht unbedingt angewandte Moral, der wäre wahrscheinlich auch leichter zu überzeugen gewesen, dass Reinhard richtig gehandelt hat, wenn es nicht so schockmäßig gekommen wäre. Weil er entdeckt ja, dass unter dieser Kuppel ein Mensch ist, bei einem dieser Roboter, dieser Kuttenroboter. Wenn das nicht so als Schock gekommen wäre, hätte man den wahrscheinlich auch überzeugen können im Dienst der Wissenschaft für die höheren Ziele, dass er auch die Wissenschaft höher stellt als tatsächlich die Moral.
Das ist gut möglich, aber wenn er genug Zeit gehabt hätte, hätte er es vielleicht genauso gesehen. Mhm. Manchmal, als er die Dokumente in der Hand hatte, hatte ich nur noch darauf gewartet, dass er ein Autogramm von Hans Reinhardt möchte. Weil, wie du schon sagtest, er ist richtig ein Fanboy. Der hat ihn richtig angeschmachtet und hätte wahrscheinlich alles getan, was er sagt. Und wenn da mehr Zeit vergangen wäre, hätte er es wahrscheinlich auch gut geheißen.
Ja.
Dass für dieses Ziel halt ein paar Leute geopfert werden müssen. Es ist halt so.
Und man muss sich jetzt auch mal wirklich sagen, das Ziel, das Reinhard da hat, ist auch ein wirklich enormes, gigantisches Ziel, denn in dieser Geschichte ist das wirklich das ewige Leben. Das ist wirklich, wenn die da in das schwarze Loch hineinfliegen, die landen in der Hölle und im Himmel. Das ist eine Fahrt durch diesen Tunnel durch. Und was die da erleben, das ist eine, die fliegen durch die Hölle. Die sehen, wie die Mannschaft, die Crew durch Feuer und Flammen, die Mannschaft der Cygnus in einer Höllenlandschaft wandelt, wie Reinhard und Maximilian sich vereinigen, auf einem Gipfel stehen. Und dann fliegen wir hinter einem Engel durch einen Kristallkorridor durch. Das ist totale Metaphysik. Selbst wenn man nicht vorher wissen konnte, dass das da einen erwartet, ist allein diese Möglichkeit, ein schwarzes Loch zu erforschen, selbst wenn wir nur in Anführungszeichen das ganz prosaische wissenschaftliche schwarze Loch nehmen, das jetzt für uns, also die echten schwarzen Löcher, Astrophysik und so, wenn wir die Möglichkeit hätten, so ein schwarzes Loch von innen zu erforschen, hineinzufliegen und wieder rauszukommen, wäre das schon so eine ungeheure Leistung, eine so gigantische, ungeheure Leistung, dass ich auch, ich weiß nicht, wo ich mit diesem Satz hinkommen will. Ich möchte nicht sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Da
kann ruhig ein paar Leute
opfern. Da kann man doch mal eine Mannschaft mal eben über die Cash beginnen. Natürlich nicht, aber die Dimensionen, in denen Reinhard hier gedacht hat, in denen Reinhard hier denkt, als er seine Pläne macht, die sind so unglaublich gigantisch, das muss man sich wirklich mal bildlich vorstellen. Das, was er da macht, ist wirklich ein Schritt über alles menschlich Denkbare hinaus. Harry Booth sagt das, das ist doch Wahnsinn, das ist doch unmöglich. Und dann kommt auf Deutsch, von Reinhard, dass wir hier oben sind, haben unsere Vorfahren auch nicht für möglich gehalten. Auf Englisch ist es viel schöner. Er sagt, unmöglich ist ein Wort, das nur im Wörterbuch von Narren steht.
Aha.
Das ist ein schöner Satz, schon allein, weil er so viel beleidigender ist. Das ist so richtig ein total überheblicher Satz. Ja, Sie sind halt ein Idiot, deswegen sagen Sie unmöglich. In meinem Wörterbuch gibt's das Wort unmöglich nicht. Und es ist etwas, was Reinhard da macht, ist etwas, was eigentlich unmöglich ist. Und er hat's geschafft, das in die Tat umzusetzen, die Pläne dafür auszuarbeiten und natürlich geht es im letzten Moment schief. Aber dieses Scout-Schiff, mit dem Scout-Schiff fliegen die ja durch das Schwarze Loch hindurch. Also hat Reinhard Erfolg gehabt, wenn auch er mit der Cygnus wahrscheinlich nicht sehr weit gekommen wäre, aber wenn er sich von vornherein einfach nur in das Scout-Schiff gesetzt hätte.
Das habe ich mir auch gedacht. Das war ja zwischendurch auch im Schwarzen Loch und kam zurück.
Oder zumindest bis zum Ereignishorizont vorgedrungen und wieder zurück.
Das kann sein, ja. Das macht mehr Sinn. Und es gibt ja sehr viele Spekulationen darüber, was zum Schluss eigentlich wirklich passiert ist. Ganz am Anfang habe ich immer gedacht, diese Hölle, in der sie da standen, wo man auch die Mannschaft der Cygnus sieht, ohne diese Plexiglas-Dinger, da haben sie ja wieder die normalen Gesichter. Mhm. Ich dachte immer, das wären die Überreste der Cygnus, weil man da ja auch so Drahtgestelle oder sowas hochgucken lässt, aber man kann das auch anders interpretieren, was anderes draus sehen. und wer dieser Engel gewesen ist, manche sagen ja, dass es der Vater von Dr. Kate gewesen ist, dessen Gehirn sie möglicherweise oder Reinhard in Maximilian eingebaut hat und er ihn deswegen
das
nicht geholfen hat.
Ich habe immer gedacht, dass in Maximilian der Vater von Kate steckt. Da war ich immer so fest überzeugt, dass auch die Augen, dann am Schluss sieht, dass die Augen von Frank McRae sind, die aus Maximilian herausschauen. Erst später habe ich begriffen, dass Maximilian sich über den toten Dr. Reinhard beugt und den in sich aufnimmt und dass dann die Augen, die herausschauen, das sind ja lebende Augen, die schauen ja gehetzt nach links und rechts, dass das die Augen von Reinhard sein sollen. Aber ich dachte immer, das wäre Frank McRae, der da in Maximilian
drin steckt. Aber dass der dann dadurch vielleicht befreit wurde und denn als Engel den Ausgang zeigen konnte.
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass Reinhard jetzt im Körper von Maximilian, von dem Monster-Roboter steckt, den er erschaffen hat, indem er Frank McRae gesperrt hat und Reinhard lebend in der Hölle leben muss, in diesem Käfig.
Für
alle Zeiten, während Frank McRae als Engel, das ist aber schon ein sehr weiblicher Engel,
das stimmt allerdings.
Aber trotzdem als Engel durch den Himmel, durch diesen Kristallkorridor, der mich ein bisschen an die unendliche Geschichte, an das südliche Orakel, zumindest im Film erinnert, oder im Buch ist auch sogar ähnlich dargestellt, davonfliegt und in die Freiheit. Schöne Interpretation, das gefällt mir.
Ja, und auch wenn man das so sieht zum Schluss, wie sie da alle stehen. Und da ist wieder die Musik auch sehr ausschlaggebend, diese bombastische Musik, während dieses Feuer da ist. Und man sitzt einfach nur da und guckt und denkt, wow.
Ja.
Egal, man weiß zwar jetzt nicht, was da gerade passiert, aber es ist trotzdem,
es ist
auch blöd, wenn jetzt alles haarklein erklärt werden würde, das wäre nicht so gut gewesen.
Das ist auch das Irre an dem Film. Das ist das, was mich als Kind schon so fasziniert hat, dass du nicht weißt, wie es ausgeht. Dass du das Ende einfach nicht, das wird dir nicht gezeigt. Du hast minutenlang, das sind bestimmt, 7, 8 Minuten, einfach nur Musik oder Zumindest fühlt es sich so an. Es fühlt sich wie eine halbe Ähnlichkeit an. Du hast keine Dialoge. Du hast du hast halt diese Dialogfetzen. Wenn sie da hineinfliegen, dann hörst du diese Sätze. Hinein, hinein, hindurch, hindurch, darüber hinaus. Ja. Ewiges Leben, Leben, Leben. Reinhard ist ein Mörder, mein Vater. Und vor allem auch das Tunnel nach nirgendwo, nirgendwo. Das berühmte Tunnel nach nirgendwo. Auf das Reinhard damals oder irgendwo geantwortet.
Da hörst du so ein bisschen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander prallen, weil da Zeit ja nicht so richtig...
Aber interessant, man hört halt auch nicht nur Sachen aus ihrer eigenen Vergangenheit, sondern Wort- und Satzfetzen, die die in einem Raumschiff eigentlich überhaupt nicht gehört haben könnten, weil sie nicht da waren, als das ausgesprochen wurde. Wie zum Beispiel eben Reinhards helft mir, helft mir, helft mir. Als er gestorben ist, da war niemand da, der das bezeugen konnte. Und die hören das aber trotzdem. Natürlich hören sie auch so Sachen wie Pops Heldentod und so. Das ist alles sehr dramatisch. Vincent, wir sind die Besten, die Besten, die Besten. Das ist alles verwischt und das dann sieht man diese Kameraeffekte, wie die Leute herumwirbeln, die Gesichter sich verzerren. Wir könnten tot sein, tot sein. Ah, ich habe das so oft gehört, weil ich mir dieses Stück irgendwann mal von Video auf Kassette überspielt habe und das dann rauf und runter gehört habe. Also ab diesem Moment, wo sie in das schwarze Loch fliegen, bis zum Ende des Endcredits war für mich ganz lang ein einziges großes, langes Musikstück. Am Anfang mit diesen Dialogen, mit diesen verwirrten Worten. Und dann hast du ja nichts mehr und du hast keine Erklärung. Es wird dir nicht gesagt, wir sind jetzt in der Hölle, wir sind jetzt im Himmel und jetzt kommen wir am Ende irgendwo raus, wo sie einfach nur ins Weltall rauskommen. Sie könnten raus, aber sie... Es gibt einen großen Unterschied an der Stelle zwischen dem Film und dem Roman. Im Film sehen wir, das Raumschiff fliegt am Ende wieder irgendwo aus dem anderen Ende des schwarzen Lochs, vermute ich, raus ins Weltall. Und das Raumschiff ist noch da und die Personen sind da. Also Charlie, Dan, Kate und Vincent. Und die sind noch da. Im Buch sind sie ein verschmolzenes Meta-Energiewesen. Die sind nicht mehr körperlich, die bestehen nur noch aus Energie, sind ein einziges Wesen, das sich Dan, Charlie, Kate, Vincent nennt.
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Mhm. Ich habe das ganz früher mal gelesen, aber da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Ja, ich wollte es tatsächlich noch aus dem Regal geholt haben, das Buch, und dann hätte ich die Stelle vorgelesen, aber ich wüsste jetzt nicht mal, wo im Regal oder in einer meiner Kisten das Buch ist. Es ist schade, weil es wirklich es ist sehr lesenswert. Es weicht an vielen Stellen tatsächlich vom Film ab, weil Alan Dean Foster den Roman parallel geschrieben hat und sich dann beides so ein bisschen verändert hat dadurch. Und dadurch ist es ein ganz anderes Ende. Also das ist wirklich ewiges Leben, was im Roman stattfindet. Sind sie hinein, hindurch, darüber hinaus ewiges Leben. Weil das, was dann am Ende rauskommt, ist eine Entität, eine Wesenseinheit, die ewig leben wird, weil sie nur noch aus reiner, nicht mal wahrscheinlich aus Energie besteht, sondern nur noch aus reinem Gedanken.
Das ist eigentlich ein Schluss, der mir besser gefällt, aber ich glaube, das wäre schwer darzustellen gewesen und da wären, glaube ich, auch viele mit überfordert gewesen.
Ja, das ist dann wieder der 2001 Odyssee im Weltall-Moment.
Ja, das stimmt.
Es hat schon sehr viel, dieser Flug durch das schwarze Loch, hat da schon sehr viel von 2001 und das Ende von 2001, weiß ja bis heute kein so heute so viele Interpretationen. Ist ein großartiger Film, ich liebe 2001, aber es ist wirklich etwas, an dem man sich richtig die Zähne ausbeißen kann. Und wenn das jetzt hier beim Schwarzen Loch das Ende auch noch offener gewesen wäre, noch vager, wäre es wirklich schwierig. So hat man jetzt halt das Gefühl, ja, die fliegen jetzt hinten wieder raus und jetzt können sie zur Erde zurückfliegen. Aber man weiß es nicht, wo sie rauskommen,
wann sie rauskommen. Es gibt ja Fortsetzungen in Comicform. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Einmal sind sie auf einem Planeten und versuchen sich da neu anzusiedeln. Dann sind sie in einer anderen Dimension, wo Reinhard noch lebt, aber nicht weiß, wer sie sind, weil das halt eine Parallelwelt ist. Mhm. Und sie kämpfen da wieder gegen ihn. Da gibt es so verschiedene Geschichten. Aber die sind ja alle, wie man so schön sagt, nicht Kanon. Und das ist,
Ich muss jetzt auch gerade ehrlich sagen, nichts davon würde mich reizen, das auch nur zu lesen. Das ist bei einem Comic schon, das sagt bei einem Comic viel, wenn ich sage, den will ich jetzt gar nicht lesen. Das will ich nicht, weil
ja, das, mir das zu banal klingt. Ja, das muss man einfach nicht weiter erzählen. Das macht einfach vieles kaputt.
Ja, bestimmt. Ich habe auch nie die Fortsetzung von 2001. Ist es 2010 oder 2011?
2010. Oh, ich liebe diesen Film. Der da kann man nichts kaputt machen. Also ich finde den super genial. Einer meiner Lieblingsfilme.
Ich habe ihn tatsächlich gerade hier, weil ich ihn neulich auf dem Flohmarkt für 1 oder 2 Euro. Ich will ihn mir auch noch anschauen, aber ich habe ihn bislang
noch nicht gesehen. Die DVD-Papphülle habe ich auch noch.
Genau, DVD-Papphülle. Mag ich eigentlich ganz gerne, diese Papphüllen. Ich finde die immer irgendwie...
Die sehen irgendwie hochwertiger aus vom Cover her.
Ja, tatsächlich. Eigentlich können die total scheppig aussehen, weil die ja keine Schutzhülle drum haben. Das ist nur Pappe.
Gehen leichter kaputt.
Aber irgendwie sehen die, finde ich, sieht das schick aus. Ja, ja, den, also 2001 kommt irgendwann nochmal in diesen Podcast. Das ging an einem Erstseher-Experiment damals schief. Das, der Erstseher, der das mit mir besprechen wollte, und die Zweitseherin, ich weiß nicht, so kurz vor der Aufnahme gesagt haben, damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Was für Drogen muss ich nehmen, um das anzuschauen? Und das ist so der Satz, den ich bei 2001 so gar nicht mehr hören will. Was für Drogen muss ich nehmen? Weil das ist so das Abgeschmackteste, was ich kenne. Und ich saß da und dachte, okay, ich werde euch jetzt nicht hochkant aus dem Podcast schmeißen. Wir reden jetzt einfach über Star Trek, weil ich mich so wahnsinnig auf diesen Film gefreut hatte. Und richtig, richtig schlimm war, dass der plötzlich nicht kommt. Ich sag nicht, wer es war. Ich glaube, ich habe das neulich sogar schon gemacht. Das wollte ich jetzt nicht. Es sind Leute, die ich immer noch sehr, sehr gerne im Podcast habe. Aber...
Ja, Geschmäcker sind halt verschieden.
Geschmäcker sind verschieden. Das kann man gerade bei einem Film wie 2001 wirklich nicht voraussetzen, dass der bei allen gleich ankommt. Das kann man da niemanden übel nehmen. Ist bei dem Schwarzen Loch wahrscheinlich...
auch teilweise so.
Auch wahrscheinlich so. Für mich ist es schwer, mir vorzustellen, dass man den Film nicht mögen könnte, weil ich den einfach so innig liebe seit meiner Kindheit. Aber da bin ich natürlich auch ziemlich betriebsblind. Ich sehe natürlich alle Fehler. Wir haben sie ja hier gerade auch schon lang und breit gemacht.
Es gibt auch noch sehr viel mehr Fehler, was wissenschaftliche Sachen betrifft. Und ich glaube, wir haben ja auch alles lang genug erklärt jetzt, was diesen Film betrifft. Ich habe hier nur noch so 2, 3 kleine Punkte, die ich mal erwähnt haben möchte. Das dauert auch nicht lange. Das ist zum Beispiel...
Nimm dir die Zeit.
Ich fange mal ganz am Anfang an. Ganz am Anfang, als sie noch in der Pelomino sind. Normalerweise gehe ich immer nicht auf Filmfehler ein, aber diesen finde ich lustig. Da sieht man einmal eine Hand im Bild von einem Helfer, der Vincent so ein bisschen zur Seite schiebt, weil er wahrscheinlich am Draht nicht dahin geflogen ist, wo er sollte. Da siehst du wirklich die komplette Hand unten an seinem Fuß, wie er einmal weggeschoben wird. Wenn du es nicht weißt, dann fällt dir das nicht auf.
Ich habe das noch nie gesehen.
Ach, ich auch nicht. Ich habe das gelesen und dann mal nachgeguckt und ich habe es tatsächlich gefunden. Man sieht wirklich die komplette Hand. Cool. Ganz am Anfang, wo sie da dieses schwarze Loch auf diesem 3D-Bildschirm haben. Einmal.
Ich mag ja solche Stellen. Ich weiß, dass man, dass wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nie wieder rückgängig machen. Man sieht das dann immer. Aber ich mag sowas. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal den Film sehe, dann schaue ich, ob ich die Hand sehe.
Ja, was einfacher zu sehen ist, ist an der Stelle, wo sie Kate, Reinhard sagt ja, schick die junge Dame ins Hospital. Also das heißt ja das Hospital, wo sie umgewandelt werden soll. Und als sie gerettet werden soll, kämpft ja der Dan mit einem Roboter und schmeißt ihn dann auf dieses Gerät, wo er dann von diesem Strahl da kaputt gemacht wird. Und da hat dieser Roboter Plastikbeine an, aber da hat er Jogginghose an. weil in dieser Kampfszene war es wahrscheinlich nicht möglich, mit dieser ganzen Rüstung da halbwegs sich vernünftig zu bewegen. Als er nachher alleine ist, hat er wieder einen normalen Unterkörper wie diese Roboter. Aber in dem Moment hat er eine schwarze Jogginghose an. Das sieht total doof aus, wenn man drauf achtet.
Das hat auch ein bisschen bequem. Der Mann will auch Feierabend haben. Da zieht der Roboter, da zieht er halt die unbequemen Hosen. Ich laufe hier auch nur in bequemen Hosen bei mir zu Hause rum. Das ist Homeoffice. Man sieht sich doch
ja, nur so. Der Roboter hatte Homeoffice.
Bitte, wir sind Videokonferenz. Was der für Hosen trägt, weiß kein Mensch. Sieht doch niemand.
Oh, und was ich auch noch lustig fand, das hatte ich dir vorhin schon erzählt, das schicke ich dir nachher noch auf den Soundbeispiel, wie Vincent am Anfang vom Schiff abgetrieben wird und er schießt dann so einen kleinen Haken raus und das ist 1:1 das Geräusch, was die Türen in Star Trek TOS machen.
Ja.
So, jetzt wirklich genau dasselbe. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das, ich glaube, das könnte fast Absicht sein, als Hommage an Star Trek oder so, wer weiß.
Ja, ich meine, heute würde man sagen, das sind Sounddateiarchive wie der Wilhelm Scream, die man immer wieder kommt. Ja. Das kann natürlich sein, dass es sowas auch schon gab oder dass es solche Geräusche, Soundgeräuschemacher, die auf die gleiche Weise hervorgerufen, produziert haben. Wer weiß es, aber es ist schön. Es ist ein schönes Detail.
Jetzt habe ich eigentlich alles durch, aber eins möchte ich noch mal erwähnen. Diesen wundervollen Anfang mit diesem grünen Gitternetz, über das man hinwegfliegt, während der Vorspann läuft.
Ja.
Das ist erstmal die Musik genial und es sieht toll aus. Besonders auf einer großen Leinwand ist das der Hammer, auch heute noch. Das war damals die längste Computeranimation an einem Stück, die es gab.
Und es ist toll. Es ist eine ganz simple eigentlich. Es ist wirklich nur ein grünes Gitter, das dann irgendwann diese Vertiefung in dieses schwarze Loch nach unten sinkt. Aber es sieht toll aus. Ich meine, 1979, man muss sich das auch einfach mal in der Zeit vorstellen. Das ist eine enorme Leistung gewesen. Heute ist das eine Grundeinstellung mit einem Mausklick, wenn du irgendwas animierst. Das ist so das Simpelste, was du haben kannst. Aber da ist das eine Wahnsinnsleistung und es sieht, wie du sagst, einfach toll aus. Es ist ein ganz tolles Bild.
Da werden die Wochen und Monate dran rumgeschraubt haben.
Ewig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lang sowas gerendert hat. Das ist ja irre. Und wirklich, der Anblick ist toll. Es ist dieses grüne Gitter vor dem schwarzen Hintergrund, vor dem schwarzen Weltall. Und auch die Schrift hat diese so eine Science-Fiction-Computerschrift, wie sie halt aus der Zeit stammt. Das hat eine ganz tolle Atmosphäre. Ich liebe diesen Anfang. Ich liebe dieses grüne Gitter. Was einfach, man sieht das sogar später noch an einer von Reinhards Konsolen, sieht man auch dieses grüne Gitter nochmal auf einem dieser kleinen Bildschirme.
Oh, tatsächlich.
Ja. Ist mir heute auch aufgefallen. Reinhard sitzt da in seiner Konsole, die so um ihn rum ist, und spielt da auf den Knöpfen. Und es gibt so eine Stelle, wo er dann einfach mal so über die Knöpfe rüberschrubbt, so wie auf dem Klavier. Ich denke mal, was hat er jetzt gerade alles verstellt? Nur für den Effekt hat er jetzt gerade mal eben alles durcheinander gemacht. Schrupf drüber. Und hat er vorher mal schnell so unterm Tisch heimlich so den Leerknopf gedrückt. So, jetzt kann nichts passieren. Zack. Schön. Und da sieht man dann auf einem der Bildschirme vor ihm dieses grüne Gitter nochmal. Schön.
Ach so. Ja, das ist auch, wenn sie durch das Schiff gehen und das erkunden und auch überall, wenn sie so rumgehen. Und wenn du denn mal drauf achtest, das sind ja viele Deko-Sachen. Da stehen Stühle, da sind Monitore und all sowas. Und wenn du dich dann fragst, wofür das wohl gewesen sein mag, denkst du immer, das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Manche Sachen, die da so stehen.
Ja, klar, es sieht schön aus, aber na gut, du weißt ja nicht, als noch eine Crew da war, vielleicht haben die das nutzen können. Vielleicht.
Ja, bestimmt irgendwas. Oh, eins haben wir noch nicht erwähnt. Das müssen wir unbedingt noch erwähnen. Die Steuerzentrale, die Brücke, wo sie das erste Mal darauf kommen und Reinhard treffen. Das ist ja wohl die geilste Brücke, die ich jemals auf irgendeinem Schiff gesehen
habe. Absolut. Diese riesigen Planeten, die da unter dieser Kuppel hängen. Da hängen zwei große, riesige, halbe Planeten. Ein gelber und ein blauer, glaube ich. Und davor diese schwarzen Schattengestalten, diese Silhouetten von den Robotern und auf den Stegen. Und diese Riesenkuppel, das ist so ganz toll. Und Harry Booth sagt, ja, natürlich ist das beeindruckend. Hat den Steuerzahler ja auch genug gekostet.
Und im Hintergrund sieht man durch die Fensterkuppel noch das schwarze Loch, was sich da bunt hinten dreht und alles
ist. Ja, die Aussicht allein hat schon gelohnt. Location, Location, Location. Das hat sofort den, den Mietspiegel hochgetrieben. In Köln würdest du sowas nie bezahlen können.
Nee, es sieht schon gigantisch aus.
Wahnsinn. Es ist wirklich toll. Es ist also. Ich fand ja schon die Brücke der Palomino toll, beziehungsweise die Innenräume, eben weil die so funktional waren, weil das halt kein schickes Raumschiff war. Das hier ist auch ein tolles Raumschiff. Es ist schick, aber es ist auch keine Brücke, wie man sie sonst von irgendeinem Raumschiff kennt. Das ist keine Star Trek-Brücke. Das ist nicht vergleichbar mit keiner Brücke der Enterprise. Es ist nicht vergleichbar mit keinem anderen Raumschiff, das ich irgendwo gesehen habe. Ist dieser Kontrollraum, diese Kontrollkuppel, Ballsaal, was immer das ist, der Cygnus ist einfach nur vollkommen beeindruckend und das sprengt eigentlich auch alles, was man sich so vorstellen kann. Das ist einfach der romantische Größenwahnsinn von Hans Reinhardt.
Das war der Höhepunkt beim Rundgang, nachdem sie da angekommen sind.
Der nicht in so einem kleinen, normalen Raumschiff aufbrechen will, sondern der in Stil verreisen will.
Wenn schon eine Zeitmaschine, dann mit Stil.
Ja, ich meine, ist natürlich klar, dass er mit der Cygnus ins schwarze Loch reist, weil der war jetzt seit 20 Jahre lang da in diesem Palast, dann fliegt er nicht mit einem kleinen Raumschiff in das schwarze Loch rein, dann will er seinen Palast mitnehmen. Das ist schon vollkommen verständlich. Da würde ich auch nicht drauf verzichten wollen.
Nee, wer weiß, was da drin ist. Nachher sitzt du da in deinem kleinen Schiff und dann bist du angeschmiert.
Eben, dann hockst du da rum und denkst dir, oh, ich hatte vorher einen Ballsaal und ein Schwimmbad und wer weiß, was in der Cygnus alles ist. Ich hätte gerne gewusst, was da noch alles so ist, außer der ganzen Technik, die da so ist. Wäre ja interessant gewesen, was hätte es da noch so für Räume gegeben? Was gibt es da für es ist wie neulich, als wir im Sumpf The Residence besprochen haben. Da sieht man ja das Weiße Haus auch immer wieder so im Querschnitt, wie so ein Puppenhaus. Und dann sieht man den Raum, den grünen Saal, den blauen Saal. Dann sieht man hier, wird im Keller gezeigt, hier ist der Zahnarzt, hier sind die Räume für den Zahnarzt. Und dann hier ist die Bowlingbahn. Es gibt im Keller vom Weißen Haus eine Bowlingbahn. Die gibt es hier garantiert auch auf der Cygnus. Da muss es irgendwo eine große Bowlingbahn geben.
Mit Sicherheit werden die solche Sachen da gehabt haben, um die Zeit sich vertreiben zu können.
Ja.
Das wäre bestimmt spannend gewesen, da noch ein bisschen. Man kann ja vielleicht ein Prequel machen, als die Besatzung noch gelebt hat. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd zu zeigen, wie Reinhardt die Leute da damals überwältigt hat und das, wie das alles angefangen hat. Sonst mag ich sowas ja eigentlich alles nicht. Aber da würde man viel mehr sehen können von dem Schiff und das wäre vielleicht ganz spannend.
Also wenn es gut gemacht ist, wäre das tatsächlich spannend und interessant. Es muss halt wirklich gut gemacht sein, weil sonst entzaubert das halt auch alles.
Das ist richtig, ja.
Es ist halt einfach schon so, dieses große, tote, schwarze Schiff, das plötzlich golden erstrahlt, wirklich wie ein Christbaum an Weihnachten, wie es
ein Film, wie er schon sagt, ja.
und da dann nur dieser eine Mensch drin ist, der umgeben von nur von Robotern, das ist etwas so magisch, das ist so etwas so Märchenhaftes, so etwas Surreales, dass ich es zwar spannend fände, die Geschichte, die da, also zu erfahren, wie es da hinkommt. Man kriegt es ja erzählt und kann sich da so einiges vorstellen. Aber es besteht halt die Gefahr, dass es entzaubert.
Aber ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das wird nie passieren.
Ja, schade. Das ist wiederum auch schade, ja.
Irgendwo ja.
Irgendwie schon.
Habe ich auch das erste Mal dran gedacht jetzt. Mhm. Was auch noch interessant ist, der Film war ja nicht sonderlich erfolgreich, ne?
Mhm.
Der hat ja, in dem Film gab es ja große Konkurrenz. Wie gesagt, Star Trek hat das Doppelte damals gekostet und hat auch ist auch sehr erfolgreich gewesen. Und das Schwarze Loch hat 20 Millionen gekostet, die Hälfte von Star Trek, und hat leider nur 36 Millionen eingenommen. Also das hat nicht ganz gereicht, um in Freudenstaumel auszubrechen.
Nee, das wohl eher nicht.
Tja. Wer in diesem Jahr noch weniger erfolgreich war, war Meteor mit Sean Connery.
Oh, warte mal, das ist, nee, ich war jetzt gerade bei dem, ach so, der, ja, ich war jetzt gerade den Film, wo er den Sheriff auf irgendeiner Raumstation, Minenstation
Outland.
Spielt. Outland, ja.
Der war gut.
Der war gut, ja. Der war gut. An Meteor erinnere ich mich jetzt nicht mehr so richtig gut.
Ja, mit Kyle Malden und so. Das war noch so die Katastrophenfilmzeit. Der hat nur die Hälfte eingespielt von dem, was er hatte. Aber es gab ja viele, die Star Wars nachgemacht haben in dem Jahr. Darum gab es auch Alien und Moonraker. Und
oh Gott, Moonraker. Ich wollte den zwar immer wieder mal besprechen. Ich meine, wo seid ihr gerade bei eurer James-Bond-Reihe angekommen mittlerweile?
Wir sind jetzt bei Moonraker.
Ihr seid jetzt bei
Moonraker. Kommt jetzt als nächstes, ja. Deswegen habe ich das auch, als ich das sagte, das kommt jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall.
Sag doch mal, wo für die Leute, die es nicht wissen, dass du mal ein bisschen Werbung dafür machen kannst.
Ja, im Moment angefangen hat es bei Kai im Retrocast, als wir die Bond-Filme besprochen haben, wo es ja auch viele andere Filme gibt, die sich anzuhören lohnen. Und irgendwann hat Kai das ja so ein bisschen runtergeschraubt aus privaten Gründen. Und da haben wir die Bond-Reihe in meinem Podcast weitergemacht, dem Sofa IMAX. Und ja, wenn man das eingibt, findet man das auch schon. Und vielleicht hast du ja auch einen Link nachher darunter.
Mache ich auf jeden Fall.
Und da werden wir auf jeden Fall weiterhin die Bond-Filme besprechen. Und als letztes haben wir da Roger Rabbit besprochen. Und den habe ich noch gar nicht fertig geschnitten. Den muss ich noch zusammenbasteln, weil wir da ein paar Aussätze hatten zwischendurch. Aber der wird auch demnächst rauskommen.
Da bin ich sehr gespannt. Das werde ich mir anhören, weil Roger Rabbit gehört für mich einfach schon von der Profession her als Trickfilmer, ist das so eins der großen Must-See-Filme, die man als Trickfilmer gelebt haben, gesehen und gelebt haben muss. Und da bin ich sehr neugierig.
So rein technisch und was die Trickfilme betrifft, war das auch für die damalige Zeit eigentlich perfekt.
Das war sehr
beeindruckend. Ich konnte mich an fast nichts mehr erinnern. Ich hatte ihn seit bestimmt 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen gehabt.
Ja. Ich meine, Roger Rabbit muss ich, wenn ich da jetzt anfange, und ich bin gerade überhaupt nicht drauf eingestellt, da käme ich jetzt nicht weit und würde wahrscheinlich stundenlang drüber reden können. Aber Moonraker, warte mal, dass ich jetzt nichts durcheinander bringe. Doch Moonraker, das ist mit der Gondel in Venedig.
Genau, ja.
Ja.
Da fangen sie an, ein bisschen albern zu werden.
Ja, ein bisschen albern. Ein kleines bisschen. Ich müsste es eigentlich wissen, weil das ist der eine Film, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe, weil ich tatsächlich bei den Dreharbeiten dabei war.
Oh. Du warst der Bösewicht. Der Beißer.
Wir waren zufällig gerade in Venedig an dem Tag mit meinen Eltern und ich war so groß, gerade groß genug, um unter der Absperrung durchzupassen und unter Gondel hinterher zu rennen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen, dass ich mich tatsächlich daran erinnern kann, dass da über den Markusplatz in Venedig eine Gondel fuhr, weil das war das, Gondeln fand ich toll als Kind. Venedig haben wir geliebt, wir waren oft in Venedig, weil meine Oma am Gardasee ein Haus hatte. Von da aus ist man da relativ schnell hingekommen. Das ist ja im Norden von Italien, das war also ein Tagesausflug. Und Gondeln haben wir Kinder alle geliebt. Jeder von uns hatte so eine Plastikgondelmodell zu Hause. Und dass die Gondel über den Markusplatz fuhr, da kann ich mich noch genau daran erinnern. Und ich sah, dass da Leute drin waren. Also das muss eine Aufnahme gewesen sein, wo neben Roger Moore noch das Kamerateam in der Gondel saß. Also weil ich mich erinnere, dass da nicht nur einer drin saß, sondern dass da mehrere drin saßen. War mir also klar, wirklich, das ist die Erinnerung. Von wann ist der Film?
Anfang der 80er. Ja, das muss ja jetzt, ja klar, dieses Jahr, in dem auch, wer ist das?
Genau, 79. Also,
das Schwarze Loch rauskam, ja.
Müsste dann aber die Dreharbeiten, würde ich dann 78 oder 77?
Wahrscheinlich, ja.
Also, ja, ich 78. War, ich, dann war ich 5 Jahre alt ungefähr. 4 oder 5.
Da kann man das schon.
Da kann man sich schon mitkriegen. Noch dran, da kann man das ja sich noch gerade so dran erinnern. Und man hat es auf jeden Fall mitgekriegt. Und ich wusste, da kann man mitfahren, da sind Leute drin. Ich will auch mitfahren. Ich will da auch mitfahren. Lass mich mit. Und ich kann mich erinnern, diese bodenlose Enttäuschung, dieser Schmerz, dass die mich nicht haben mitfahren lassen, die Ungerechtigkeit, dass die einfach weggefahren sind mit der Gondel und die haben nicht angehalten, um mich mitzunehmen und ich bin in dieser Gondel hinterhergerannt und das ging so schnell, dass meine Mutter gar nicht reagieren konnte. Plötzlich war ich wupp unter der Absperrung durch und bin der Gondel hinterher gewetzt und die kam gar nicht nach, mich festzuhalten. Es gibt Super-8-Aufnahmen von Roger Moore, der über den Platz fährt von uns. Das ist irgendeine alte Super-8, da sieht man den. Das ist mehrfach gedreht worden. Aber in dem Moment, wo ich unter der Absperrung durch ist, hat keiner von meinen Eltern die Super-8-Kamera in der Hand gehabt. Und leider ist es im Film auch nicht drin. Also es wäre eigentlich zu der Szene gepasst, weil das wirklich so eine alberne Comedy-Szene ist. Es hätte gepasst, dass da so ein kleiner Junge noch hinter der Gondel herrennt. Ich will mitfahren.
Das wäre der Hammer gewesen, ja. Der Traum eines jeden Bond-Fans als Kind in einem Film vorzukommen.
Ja, das ist es einfach.
Ich war ich auf dem Markusplatz, aber das war 10 Jahre davor.
Okay. Ich weiß nur, dass
da war ich ungefähr im selben Alter und habe nur Tauben gejagt.
Das habe ich auch. Meine Mutter erinnert sich auch noch daran, also davon abgesehen, dass sie sich an den Schreck erinnert, als ich da abgebüxt bin, meinte sie nur, was sie damals schon total erschreckt hat, wie alt, faltig und runzlig Roger Moore in echt ausgesehen hat. Da kann sie sich noch zu gut dran erinnern.
Zu der Zeit auf jeden Fall schon, ja.
Wie?
Und es war nicht der letzte Bond.
Nicht der letzte, und er sieht aus wie eine Totenmaske, wie eine wechselnde Totenmaske sieht dieses Gesicht in einigen Szenen aus. Das ist so ein Film, den habe ich mir vor 1-2 Jahren nach langer Zeit zum ersten Mal wieder angeschaut und das hätte ich nicht machen sollen. Das war wirklich entzaubernd. Moonraker nochmal zu sehen, hat mir nicht gut getan. Ist beim Schwarzen Loch Gott sei Dank anders. Um da jetzt nochmal zurückzukommen.
Ja. Ach ja, da haben wir ja irgendwas. Das war der erste PG-Film von Walt Disney, um das nochmal kurz zu erwähnen.
Ich glaube einfach, weil es da noch keine Einstufungen gab.
Es war nur ein PG-Film, aber Einstufung gab es noch nicht. Das wurde erst bei Indiana Jones eingeführt, die PG-13 und sowas. Und hier war es nur halt, dass empfohlen wird, dass Eltern dabei sind.
Naja, gut.
Wenn man kleiner ist.
Ja, okay. Kann man.
Als 5-Jähriger wäre es gut gewesen, mit Eltern dabei gewesen wären.
Jawohl.
Da gab es ein paar Szenen.
ja, durchaus. Was wäre denn die Szene, die mich am meisten erschreckt hätte? Ich glaube, als dem einen Roboter die Gesichtsmaske abgenommen wurde. Da saß ja der Regisseur drunter, unter dem Roboter. Und das war wirklich ein sehr erschreckendes Gesicht. Der dann so geröchelt hat, tatsächlich erschreckender als zum Beispiel, als Alex von Maximilian durch das Buch geschreddert wurde. Weil es halt einfach, man sieht zwar die Papierfetzen fliegen und man sieht das erschreckte Gesicht von Anthony Perkins, aber es ist ja nicht mal Blut oder so, das da rumfliegt.
Als Kind kann man sich da wahrscheinlich gar nicht so Grausames darunter vorstellen. Eben. Und das andere, das sieht man und das sieht schon ziemlich gruselig aus. Und das ist natürlich viel eindrücklicher, als wenn da Papier durch die Gegend fliegt.
Eben. Und es ist ja eigentlich wirklich ein ziemlich grauslicher Tod. Das sind Schredderpropeller, die da auffällt. Warum hat der sowas? Warum baut...
Ich wollte es nicht erwähnen, dieser Schweizer Armee-Roboter mit seinen ausfahrbaren, was ich ja da alles ausfahren konnte. Das ist,
es ist ja wirklich wie ein Schweizer Messer, seine Arme. Unglaublich.
Lass uns da nicht drüber nachdenken, dann finden wir hier kein Ende.
Ach du, ich muss die Folge wahrscheinlich für Enervision, wenn die Folge über 2 Stunden ist, teile ich sie ja sowieso gerne mal in der Hälfte. Wir können hier ewig weitermachen. Nee, aber du hast recht. Also so langsam könnten wir zum Ende kommen, vielleicht zu einem Fazit, obwohl wir die ganze Zeit schon ein Fazit gezogen haben. Es ist ein schöner Film. Ich finde diesen Film großartig. Er hat eine ganz eigene Atmosphäre, die trotz der Star-Wars-ifizierung ist dieser Film immer noch was sehr Eigenes. Das ist ein Film, der für mich aus den Science-Fiction-Filmen, die ich zu der Zeit aus meiner Kindheit und meiner Jugend kenne, herausbricht, der heute noch was Besonderes ist. Die Schauspieler, die Effekte, die Bilder, die Musik, alles an diesem Film ist einfach in sich so schön, dass ich auch die ganzen vielen kleinen Fehler und die kleinen Ärgernisse und all das, was ich hier rumgemöppert habe, das gehört alles mit dazu, das nehme ich hin, das stört mich gar nicht so sehr, wie es jetzt klang, weil ich diesen Film einfach großartig finde. Das ist einer der für mich großen, wichtigen Science-Fiction-Filme, die mich unglaublich geprägt haben, die meine Liebe für Science-Fiction geprägt haben. Ja, das ist mein Fazit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe in der Vergangenheit. Und ich finde, dieser Film schwankt so ein bisschen zwischen absolutem Meisterwerk und ein paar Stellen, wo du denkst, oh, hau, hau. Wenn diese Szenen auch meisterwerkmäßig gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsfilm von allen geworden. Aber wie gesagt, die Musik ist perfekt, die Schauspieler passen perfekt da rein. Und ich habe hier bei mir zu Hause ja auch eine große Leinwand. Und den so zu sehen mit einem tollen Sound, das macht natürlich ja noch mehr Spaß. Das ist einfach gigantisch. Und ich muss mich immer zurückhalten, den Film nicht zu oft zu sehen, weil ich habe immer bei so ein paar Filmen Angst, dass ich die irgendwann nicht mehr mag, wenn ich sie zu oft sehe. Und dann denkst du, das muss schon ein besonderer Moment sein. Die gucke ich nicht einfach mal so. Da muss ich schon richtig Lust drauf haben und den einen ganz in Ruhe und gucken, um den zu genießen. Und das ist einer von diesen Filmen, bei denen ich das versuche, nicht zu regelmäßig zu machen.
Man muss das ein bisschen zelebrieren können, so einen Film anzuschauen.
Genau.
Ja, das geht mir auch bei ganz vielen Filmen so. Das ist auch einer von diesen Filmen, ganz genau. Ja, schöne Fazits. Ich würde sagen, damit sind wir damit durch. Was haben wir noch? Allerdings hatten wir noch. Wir wollten noch über die Emiten.
ich glaube, das erzähle ich dir lieber hinterher. Das interessiert keinen Menschen, der das hier hört.
wir hatten es in der letzten Folge ja schon mal angesprochen. Da haben wir auch sehr lange gebraucht, bis wir zum Thema kamen. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, eine fast 3 Stunden Besprechung, eine 3-Stunden-Folge und haben eine halbe Stunde über das eigentliche Thema gesprochen. Das war ein Rekord an Abschweifung. Ist mir noch so auch noch nie passiert.
Aber über die Soundtracks und so, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Und das war eine ganz spontane Sache, die kurz vor der Aufnahme stotternd und im größten Teil der Folge belegt hat. Frank, du bist eben der Frank, von dem wir zuletzt gesprochen hatten, als wir die Emiten angesprochen haben. Wir werden auch nochmal, bevor die nächste Staffel kommt, das ist geplant, nochmal eine eigene Folge über die Emiten machen. Aber du kannst jetzt schon mal so ein bisschen was dazu sagen, ganz kurz anteasern, worum es da geht und was, wen man da alles hören kann, beispielsweise.
Ja, jede Menge. Zum Beispiel kann man da Felo hören in 2 Nebenrollen, aber ab Staffel 3 auch in einer Hauptrolle und auch ganz viele andere bekannte Podcaster, von denen ich jetzt niemanden aufzählen will, weil ich garantiert jemanden vergesse und mich nachher wieder drüber ärgere.
Es sind so viele.
Und es sind mittlerweile fast 60 Sprecher in diesem Hörspiel, die auch regelmäßig drin vorkommen. Und es ist echt ein gigantisches Projekt geworden, das eigentlich jetzt 5 bis 6 Jahre einen Großteil meines Lebens bestimmt, weil ich entweder am Schreiben bin, am Schneiden bin oder am Aufnehmen. Und das macht einen gigantischen Spaß, mit so vielen tollen Leuten immer wieder in Kontakt zu treten und mit denen zu sprechen und aufzunehmen und sie so ein bisschen zu ärgern, wenn ich ihnen sage, kannst du diesen Satz bitte noch das 8. Mal einsprechen? Das ist immer noch nicht so ganz. Und du hattest ja letztens dieses Wort allerdings vorgenommen und das in deinem Podcast.
In der Nabelshow, ja.
Bestimmt 10 in der Nabelshow immer wieder gesagt. Und ich habe mir das auch komplett angehört, dieses Wort allerdings. Ich kam ja irgendwann mal darauf, dass man ein Wort zu oft hört, dass das irgendwann die Bedeutung verliert, fast so ein bisschen. Und das ist dann einfach nur eine Ansammlung an Buchstaben, die sich irgendwie seltsam anhören. Und allerdings, ich bin da jetzt auch dabei, die erste Folge des der dritten Staffel zu schreiben. Also wir sind schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Und immer wenn ich dieses Wort wieder benutze, denke ich, das ist ein ganz komisches Gefühl jetzt, wenn ich schreibe allerdings, dann denke ich, das ist ganz seltsam. Aber allerdings, ja.
Allerdings hat jede Bedeutung mittlerweile verloren, glaube ich.
Wenn jemanden das interessiert, es gibt einen schönen Trailer, den man sich anhören kann. Und wenn man den interessant findet, dann kann man sich das ohne Bedenken anhören, das Hörspiel. Das fängt ganz ruhig an und wird dann langsam immer interessanter auch. Und wenn einem dieser Trailer nicht gefällt, dann braucht man da auch gar nicht mit anfangen.
Komm. Hört da mal rein. Es lohnt sich wirklich. Es wächst auch.
Es macht Spaß,
es wächst auch wirklich mit jeder Folge. Das ist sehr spannend, das zu verfolgen. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich spiele demnächst einen Charakter, an dessen Namen ich heute denken musste, ganz am Anfang, ich habe mir heute den Schwarze Loch nämlich nochmal, weil ich Zeit hatte, angeschaut und ganz am Anfang ist ja die Stelle, in der Vincent von Bord geht, um die Luke zu schließen und dann reißt das Seil und Charlie will sofort hinterher und Dan, der Captain, sagt eben, nein, du bleibst hier, bleib an Bord. Charlie sagt, aber Vincent könnte einer von, wenn, was wäre, wenn es einer von uns wäre? Und der Captain sagt ihm, Vincent ist einer von uns. Captain Dan Holland hat den Kobayashi-Maru-Test bestanden in dem Moment. Und der Charakter, den ich spiele, der heißt tatsächlich Kobayashi.
Das ist Masahiro Kobayashi, ja. Oder auf Japanisch andersrum. Aber
ja, stimmt. Und ich hab neulich auch mal geschaut, was heißt eigentlich Kobayashi? Ist übersetzt kleiner Wald? Oder
ich habe nachgeguckt, ich weiß es nicht mehr. Irgend sowas war das aber.
Es ist auf jeden Fall einer der ein sehr, sehr weit verbreiteter Familienname in Japan. Und nur unter Star Trek-Fans hat er diese Bedeutung des Kobayashi-Maru-Tests.
Es ist nicht nur ein Test, es ist auch ein verbreiteter Nachname.
Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ich habe schon einiges lesen dürfen, was jetzt so in der nächsten Staffel vorkommt. Ich werde nicht spoilern. Und ich habe auch schon in der Staffelgala der zweiten Staffel haben wir eine der ersten Szenen schon mal so ein bisschen probeweise live während der Gala vorgelesen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht mit jetzt habe ich den Namen.
Michaela.
Ach ja, Michaela, die. Wir haben am Anfang haben wir die Szene mit den richtigen Rollen und am Ende der Staffelgala mit vertauschten Rollen gesprochen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Und das hat mich animiert, diesen Anfang nochmal komplett. Nicht komplett, aber extrem auszudehnen mit einer Vorgeschichte und die Figuren etwas zu ändern.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Sehr schöne Vorgeschichte. Ich mag das, wenn Charaktere die Figur, das Masahiro Kobayashi ist sein Name. Also ich erzähle noch, ich kann schnell reden. Ich kann nur nicht schnell reden, wenn ich die Buchstaben, wenn ich die Worte nicht kenne. Masahiro Kobayashi.
Die Stadtbuchung.
Ja, der wächst mir wirklich ans Herz gerade. Immer mehr. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Die Emiten, hört die Emiten. Sie sind sehr gut. Wo kommt das denn?
Dankeschön.
So, jetzt kämen wir zum Feedback. Gibt's aber gerade keins. Gibt nichts Neues. Und wenn ich euch jetzt bitte, schreibt uns Kommentare, E-Mails und alles. Das wird ein bisschen, das Timing ist da nicht so ideal. Morgen ist nämlich schon die nächste Aufnahme geplant. Und weil die letzte noch nicht so lange zurück ist, kommt diese wahrscheinlich erst so in einer Woche, zwei. Die nächste kommt dann möglicherweise erst August. Und wenn ihr jetzt hergeht und sofort E-Mail schreibt, dann kann es sein, dass ihr in der nächsten Folge diese E-Mail gar nicht vorgelesen hört. Schreibt mir bitte trotzdem E-Mails. kontakt@data-sein-hals.de oder schreibt mir Kommentare unter die Shownotes oder schreibt mir auf Facebook oder auf Blue Sky Kommentare oder schreibt mir Postkarten. Ich freue mich total über Postkarten. Ihr findet die Adresse im Impressum. Es kann halt nur leider passieren, dadurch, dass wir das jetzt sehr eng aufnehmen, aber entzerrt dann veröffentlichen, dass ihr in der nächsten Folge eure vielen Postkarten und E-Mails und Kommentare alle gar nicht vorgelesen bekommt. Ich hoffe, ihr seid dann nicht enttäuscht. Macht es bitte trotzdem. Ich würde mich trotzdem wahnsinnig freuen, wenn ihr uns einfach sagt, was ihr vom Schwarzen Loch haltet, was ihr von uns haltet, was ihr von dieser Folge haltet, ob ihr die Emiten schon gehört habt, ob ihr James Bond schon mal gesehen habt, ob ihr Roger Moore auch nicht mitfahren lassen. Der runzlige alte Sack, der da in dieser Gondel saß und kleine Kinder nicht hat mitfahren lassen. Bah. Egal, wozu euch irgendwas einfällt, teilt es uns mit. Ich freue mich über alles. Würde mich einfach freuen. Oder weitersagen. Weitersagen ist immer gut. Teilen, wo immer ihr noch in den sozialen Medien seid. Überall, ich krieg's nicht mit, wenn ihr das auf Twix macht. Aber auch da dürft und sollt ihr, wenn ihr da noch seid. Auf Blue Sky kriege ich es vielleicht eher mit. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn mein Podcast hier ein bisschen Verbreitung findet. Und das ist es jetzt dann wirklich gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und Frank, vielen Dank, dass du mit mir das Schwarze Loch besprochen hast. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Es
hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit, die nicht wenig war, ist wie im Flug vergangen und ich kann gar nicht glauben, dass das jetzt schon fast 3 Stunden sind mittlerweile. Oh, das ist echt der Hammer. Es hat unglaublich Spaß gemacht und ich habe mich sehr darüber gefreut.
Das liegt nur am Zeitrelativitätseffekt. Je mehr wir näher wir ins Schwarze Loch gekommen sind, desto länger hat sich's angefühlt. In Wirklichkeit.
Umso länger, langsamer vergeht die Zeit.
In Wirklichkeit sind Sekunden vergangen für die Menschen da draußen.
Hier, ja, für mich auf jeden Fall.
Hier sind, ich saß mal in meinem allerersten Jahr in Köln, saß ich mit 2 Freunden auf den Rheinwiesen, auf den Rieler Rheinwiesen. Wir wussten nicht genau, wo wir waren, weil wir alle nicht besonders ortskundig waren und wussten nicht, wo die nächste Tankstelle war, wo wir was zu trinken hätten kriegen können. Waren total bekifft. Kann man ja heute sagen, und waren irgendwie überzeugt, wir sitzen hier, um uns herum werden Zivilisationen aufsteigen und zu Staub zerfallen und wir sitzen hier und kommen hier nie wieder weg. Genau so ist es. Wir hier aufnehmen, nee, andersrum. Also hier sind Zivilisationen aufgestiegen und zerfallen und außenrum sind einfach nur Sekunden passiert. Irgend sowas in der Art.
Wir sehen uns ja auch im August, da gehen wir schön was essen und können uns nochmal direkt unterhalten.
Genau, das machen wir. Das ist schön, dass man sich dann auch... Sie sehen uns ja immer alle nur online. Also ihr seht euch ja untereinander viel häufiger in echt. Ihr geht auf Conventions und ich mache das nicht mehr, das ist nicht gut. Ich freue mich, wenn wir uns dann im August tatsächlich, wenn du nach Köln kommst.
Alles klar.
Das wird schön. Okay, dann verabschieden wir uns hier. Lebt flott und in Frieden. Schwarzes Loch muss man anders.
Jetzt hören wir aber noch die schönen Abspannmusik.
Genau. Tunnel nach nirgendwo oder irgendwo. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
da verließ sie ihn. Du hättest das mit der schönen Abspannmusik nicht so sagen
die
sollen.
Ist cool. Die ist cool geworden, die hat Spaß gemacht. Wir nehmen die Folge nochmal auf, wenn eine Blu-ray mit Making-of rausgekommen ist.
Ach, wäre das schön. Warum? Ja.
Gut, ich okay. kann einfach nicht aufhören. Jetzt Schluss jetzt. Gut, ja, okay. Schönen Abend noch. Viel Spaß beim Zirkus.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.